Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 456.
Deutschlandfunk Kultur. 18 Uhr. Die Nachrichten.
Koalition in Österreich. Kurz wird jüngster Regierungschef Europas. Das Wetter in der Nacht gebietsweise weitere Schneeschauer. Tiefstwerte plus 1 bis minus 5 Grad. In Österreich haben sich die konservative ÖVP und die rechtspopulistische FPÖ auf eine Koalition geeinigt. ÖVP-Chef Kurz wird mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef Europas. Er präsentierte zusammen mit dem rechtspopulistischen FPÖ-Chef Strache die Grundzüge der neuen Regierung. Aus dem Studio Wien, Clemens Fehrenkotte.
Mit der österreichischen und der EU-Flagge im Rücken versicherten Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz, die neue Regierung wolle Österreich zukunftsfähig machen. Österreich könne es besser, Veränderungen seien notwendig, sagte der künftige Bundeskanzler. Österreich müsse ein Land werden, in dem es weniger Vorschriften gebe, weniger Regeln, aber dass sich alle an diese wenigen Regeln halten müssten. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache betonte, es werde zu erheblichen Reduzierungen der Versorgung für Asylbewerber kommen. Die neue Regierung wolle die Asylverfahren rascher durchführen und auch die Rückführung von, so Strache wörtlich, Asylschwindlern müsse schneller erfolgen.
Rechtspopulisten aus ganz Europa sind in Prag zusammengekommen und haben ein Ende der Europäischen Union in der jetzigen Form gefordert. An dem Kongress nahmen heute unter anderem der Niederländer Wilders und die Französin Le Pen teil. Sie begrüßte die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich als eine sehr gute Nachricht für Europa. Aus Prag, Kilian Kirchgessner.
Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders nannte die sogenannten Visegrad-Staaten als gutes Beispiel, wie Europa künftig funktionieren könne. Zu dem losen Visegrad-Verbund haben sich Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei zusammengeschlossen. Dass diese Länder eng kooperierten, sei ein Beispiel dafür, dass man für zwischenstaatliche Absprachen die Europäische Union nicht brauche, hieß es auf der Konferenz. Die Französin Marine Le Pen sagte, die EU mache derzeit alles falsch, was man falsch machen könne. Auf der Konferenz in Prag wollen die Delegierten aus ganz Europa deshalb über ein Konzept nachdenken, wie Europa künftig anders gestaltet werden könne. Mitglieder der deutschen AfD sind auf der Konferenz nicht vertreten.
Einen Monat nach dem Verschwinden eines U-Boots auf hoher See hat Argentiniens Regierung den höchsten Marineadmiral des Landes abgesetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wo sind Kinder besser aufgehoben? In der Herkunftsfamilie, im Heim oder bei Pflegeeltern? Die Antwort auf diese Frage zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Die Jugendämter müssen sie sich regelmäßig stellen. Im Mittelpunkt sollte dabei das Kindeswohl stehen. Genau das ist aber gefährdet, wenn ein Kind die Bezugsperson häufig wechselt. Das Jugendamt und ein Kind. Ein Feature von Johannes Nichelmann.
Was ist dein Zimmer?
Also, ich habe mein Bett hier. Das ist schon seit, weiß ich nicht wie lange, hat mir schon eine alte Wohnung. Dann habe ich hier ganz viele Poster, dann die Blümchen sind neu. Und das ist halt der große Teddy, den habe ich damals von meiner Mutti geschenkt bekommen. Der muss immer da liegen.
Von deiner leiblichen Mutti?
Ja. Das ist halt immer, das weiß ich halt, dass immer meine Mutti irgendwie immer an meiner Seite dann trotzdem noch ist.
Sarah ist 20 Jahre alt. Sie macht gern Musik, liebt es, auf ihrem Smartphone Spiele zu spielen und hat einen Hund, mit dem sie besonders gerne ihre Freizeit verbringt. Vor 13 Jahren ist sie als Pflegekind zu Solvik Air und ihrem Ehemann gekommen. Bis dahin hat Sarah schon viele Bindungsabbrüche und Neuanfänge bei Pflegefamilien und in Kinderheimen erlebt. In Deutschland leben schätzungsweise zwischen 60.000 und 70.000 Pflegekinder. Beinahe jede zweite Unterbringung in Heimen und Pflegefamilien muss laut der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik ungeplant beendet werden. Biografien wie die von Sarah sind keine Seltenheit. Immer wieder kommt es zu Bindungsabbrüchen, die für die Kinder fatale Folgen haben.
Aber ich war ja noch ein ganz kleines Kind, deshalb eigentlich weiß ich gar nichts mehr davon.
Also geboren, klar, sie von ihrer leiblichen Mutter, logisch. Erst wurde sie mit der Oma zusammen, also die Mutter lebte mit ihrer Mutter und Sarah zusammen in einer Familie. Das ging nicht gut. Dann wurde entschieden, dass Mutter und Kind in eine Mutter-Kind-Gruppe gegangen sind, in Mutter-Kind-Heim. Dort hat sich die Mutter dann aber entschieden, eine eigene Wohnung zu nehmen, mit der Auflage, dann aber sich von Sarah zu trennen. So dass Sarah dann das erste Mal schon in eine Pflegefamilie kam, dort wieder herausgenommen wurde in ein Kinderheim, nochmal in eine Pflegefamilie vermittelt wurde, was wieder nicht gut ging. Zwischendurch war aber auch nochmal eine Bereitschaftspflege, ich weiß gar nicht wann genau. Insgesamt hatte sie, bevor wir uns kennengelernt haben, schon 7 Abbrüche in 7 Lebensjahren.
Eine Tortur. Solveig R. ist Therapeutin, arbeitet auch mit Pflege- und Heimkindern und lernt auf diesem Weg zufällig Sarah kennen. Solveig R. und ihr Ehemann haben damals schon 4 leibliche Kinder. Das Paar aus dem Süden Brandenburgs hat nie daran gedacht, noch ein 5. Kind dauerhaft bei sich aufzunehmen. Sarah kommt zunächst an Wochenenden oder Feiertagen. Sie ist das Patenkind. Doch die damals 7 Jahre alte Sarah wünscht sich nichts mehr, als ein vollwertiges Mitglied der Familie zu werden.
Ich habe mich einfach hier wohlgefühlt in der Familie, auch wo ich die ganzen Wochenenden hier war. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr ins Kinderheim zurück und so, weil ich mich hier so wohlgefühlt hatte.
Und ich habe Sarah kennengelernt als kleines, ganz, ganz dünnes Mädchen, kurze Raspelhaare. Die Augen werde ich, glaube ich, nie vergessen. Die Augen waren tot. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so diesen Blick. Wenn so gar nichts mehr drin ist, kein Leben, keine Hoffnung. So habe ich Sarah kennengelernt.
Solveig R. will wissen, bei wem Sarah wann und wie lange gelebt hat. Recherchiert Namen, stellt den Kontakt zu den Erzieherinnen aus den Kinderheimen her. Meldet sich bei vorherigen Pflegefamilien. Menschen, zu denen Sarah im Laufe ihres Lebens eine intensive, wenn auch kurze Bindung hatte. Biografiearbeit zur Aufarbeitung des Erlebten.
Das habe ich auch in den Recherchen immer wieder mitbekommen von Leuten, die sich von Sarah verabschieden mussten. Es war immer sehr abrupt und hinterher wurde den Leuten immer zu verstehen gegeben, sie dürfen nicht mehr wissen, wo Sarah ist. Also es war dann nicht so, dass diejenigen, auch wenn sie es wollten, Sarah mal besuchen durften oder mal ein Lebenszeichen bekommen haben.
Wann immer Bezugspersonen von heute auf morgen verschwinden, geben sich die Kinder selbst die Schuld. Waren sie nicht artig genug? Ist etwas falsch mit ihnen? Sind sie es nicht wert, geliebt zu werden?
Ich hatte ja bis vor kurzem, oder sag ich noch, bis vor ein paar Jahren immer noch Angst, dass ich wieder aus dieser Familie raus muss. Wo ich jetzt immer noch ein bisschen Angst habe, aber fast weg ist die ganze Angst. Weil dadurch, dass man halt früher mal weggegeben wurde, ist halt die Angst immer noch da.
Was ist eine gesunde Beziehung? Nähe, Distanz, Vertrauen, aber auch mal schimpfen, wie jede Mutter mal mit ihrem Kind schimpft, heißt nicht, dass ich sie nicht mehr lieb habe. Und dann kommen jetzt ein bisschen weniger, aber vor 1-2 Jahren war es noch gang und gäbe, dass dann gleich kam, na dann gebt mich doch gleich weg und lasst mich doch in Ruhe. Und also immer gleich so dieses Radikale an Lösungen. Und das steckt so tief in ihr drin. Und dazu kommt eben auch diese massive Wunsch nach Kontrolle, alles kontrollieren zu wollen, überall dabei zu sein. Also ich stelle mir das auch anstrengend vor, alles unter Kontrolle haben zu müssen, weil dieses Urvertrauen fehlt. Ne? Mama, wo gehst denn du hin? Und wann kommst denn du wieder? Und dann, es gab eine Zeit, da hat sie dann schon draußen am Fenster oder draußen an der Säule gehangen, weil ich 5 Minuten später da war. Oder zwischendurch kamen 3 Anrufe, Mama, wann kommst du? Kommst du wirklich? Oder, ne, ist bis heute so, dass ich ihr Zimmer nach wie vor, dass ich ihr sage, Sarah, du hast dein Zimmer, du hast immer dein Zimmer.
Und meistens sammelt sich ja dann die ganze Wut an, und wenn, sag ich, meine Mama irgendwas sagt, was mich dann ganz und gar nicht mag, kommt das von allem raus. Und dann sage ich auf einmal irgendwelche Sachen, die ich am Ende bereue.
Sarah gilt schon früh als äußerst schwieriges Kind. Sie kann keine Nähe zulassen, schmeißt Gegenstände durch die Zimmer, hat Probleme, Regeln oder Normen einzuhalten. Gerade wen sie besonders mag, stößt sie aus Selbstschutz von sich ab. Die Erzieherinnen im Heim sind lange Zeit ratlos. Als Sarah zu Pflegeeltern kommt, sind diese überfordert und geben das Mädchen wieder zurück. Immer wenn Sarah schwierig wird, muss sie ihre Koffer packen. Solveig R. weiß, worauf sie sich einlässt, da sie als Therapeutin mit Sarah gearbeitet hat und ihre Vorgeschichte kennt.
Aber ich weiß, dass die Pflegefamilie vorher nichts wusste. Die haben gedacht, sie kriegen einfach mal ein liebes, niedliches Mädchen aus dem Kinderheim. Ich weiß auch, dadurch, dass ich ja beruflich auch in diesem Kontext arbeite, dass das eher die Norm ist, anstatt die Ausnahme, dass Pflegeeltern nicht wissen, was in der Geschichte passiert ist und was auf sie ansatzweise zukommen könnte. Und ich finde, das ist fatal, nicht zu wissen,
dass eben nicht das liebe, dankbare kleine Kind kommt, sondern ein Kind mit Vorgeschichte.
Bei den unter 14-Jährigen aber ist es vor allem die Überforderung der Eltern, die Ämter immer öfter dazu bringt, die Kinder aus den Familien zu nehmen.
Wir sind Anwälte des Staates, also wir haben den gesetzlichen Auftrag sozusagen, den staatlichen Auftrag zu verfolgen. Das heißt in erster Linie Wächteramt, ne? Sozusagen über die Kinderrechte und über das Kindeswohl.
Monique Rex arbeitet im Jugendamt des Landkreises Bautzen im östlichen Sachsen.
Wir müssen aber auch gestehen, dass es uns in manchen Fallkonstellationen einfach aufgrund von kumulierten Dingen, die dann auch im Rahmen des Pflegeverhältnisses entstehen, dann auch mal notwendig wird, dass wir sagen müssen, ja, das Kind muss raus und muss in eine Heimunterbringung untergebracht werden. Das ist durchaus möglich, aber wir wollen es von vornherein grundlegend vermeiden.
Dazu gehört für Monique Rex auch die enge Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern. Sie sollen nicht aus dem Leben der Kinder verschwinden. Dirk Schäfer ist Mitglied der Forschungsgruppe Pflegekinder an der Uni Siegen. In seinen Untersuchungen hat er allerdings festgestellt, dass es häufig an dieser für das Kindeswohl oft notwendigen Zusammenarbeit mangelt.
Wir haben Interviews mit ehemaligen Pflegekindern geführt, die uns beschrieben haben, dass sie manchmal das Gefühl hatten, als wenn sie das tun müssten, sich für eine Seite zu entscheiden. Aber wir haben auch den Hinweis bekommen, dass einige das Gefühl haben, wir konnten diese Entscheidung gar nicht treffen, sondern andere treffen diese Entscheidung für uns. Zum Beispiel von Seiten der Behörde viel dafür getan wird, dass die Beheimatung nur in einer Familie möglich ist und die andere Familie quasi aufgrund fehlender Zusammenarbeit aus dem Blick verloren wird und dann auch keine Rolle mehr für das Kind spielen kann.
Die Juristen unterscheiden zwischen rechtlichen Familien, den sogenannten Herkunftseltern, und faktischen Familien, wie Stief- oder Pflegefamilien. Der Münchner Professor Michael Köster ist Rechtswissenschaftler und Vorsitzender der Kinderrechtekommission beim Deutschen Familiengerichtstag.
Traditionell steht das Elternrecht im Vordergrund und die Kindesrechte haben erst langsam ihren Weg in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und auch des Gesetzgebers gefunden. Und davon ist auch noch die gesetzliche Regelung geprägt, wenn es um Pflegekinder geht. Da finden wir halt in Paragraph 1630 Absatz 3, dass die Pflegeeltern Rechte zur Erziehung des Kindes über die bloße Pflege hinaus nur haben, wenn die Eltern das beantragen oder damit einverstanden sind.
Für die leiblichen Eltern gibt es rechtlich keine Konkurrenz. Das Gericht entscheidet nur gegen sie, wenn das Kindeswohl akut gefährdet ist. Martina Tietjen hat in den letzten 4 Jahren über 20 Kinder bei sich aufgenommen. Sie ist Pflegemutter in der Übergangspflege. Zu ihr kommen Kinder, wenn sie schnell einen geschützten Ort brauchen. Sie werden sozusagen zwischengeparkt, bevor die Ämter wissen, wie es weitergehen soll. Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder doch eine Vollzeitpflege?
Die ersten Tage bestehen im Grunde genommen aus Kennenlernen, ne? So ist anstrengend, keine Frage, für alle Beteiligten. Aber die sind ja noch so, im Endeffekt sind sie noch so klein, das geht schnell. So, sie finden sich auch ganz schnell. Also, als jetzt die Kleine gebracht worden ist, die erste Nacht ganz viel hat sie geweint. Dann haben wir versucht, uns dazuzulegen und sie zu trösten. Und das ist innerhalb von einer Woche ist sie angekommen eigentlich.
Im Auftrag der Stadt Bremen koordiniert das gemeinnützige Unternehmen PIP Pflegekinder in Bremen die Übergangspflege. Eigentlich sollen Kinder und Jugendliche nur 6 bis 12 Wochen bei Übergangspflegeeltern bleiben, sagt Mitarbeiterin Janine Habbe.
In Wirklichkeit dauert es doch oft wesentlich länger. Diese Hilfeplanungsprozesse, Perspektivplanungsprozesse für die Kinder dauern oft so lange, dass die Kinder auch durchaus auch mal ein Jahr in der Übergangspflegestelle sind.
Ein Jahr, in dem sich die Kinder an die Pflegeeltern gewöhnen, Bindungen aufbauen.
Früher hat man oft öfter mal gesagt, ja, dann sollen die Kinder sich in der Übergangspflegestelle gar nicht so sehr binden. Also so früher, meine ich jetzt vor 15 Jahren. Man soll immer ein Stückchen Distanz zu den Kindern halten, damit die Kinder sich eben nicht binden und die Trennung nicht so schwer wird. Die Kinder sollen nicht weinen, möglichst. Das war so ein bisschen früher der Ansatz. Und wir inzwischen davon ausgehen, dass Kinder trauern müssen, wenn Beziehungen für sie unterbrochen oder beendet werden. Und das zu unterstützen und da dran zu bleiben, dass die Kinder da den Raum für bekommen, das finde ich ganz wichtig.
Um das Urvertrauen der Kinder nicht mehr zu belasten als nötig, probiert man in Bremen seit gut einem Jahr ein neues Verfahren aus. Die sogenannte An- und Abbahnung. Soll ein Kind nach der Übergangspflege in eine Vollzeitpflege kommen, so lernt es die neuen Eltern nach und nach bei persönlichen Treffen kennen. Gleichzeitig soll der Kontakt nach dem Umzug nicht abbrechen. Das Kind wird die Übergangspflegeeltern weiterhin treffen.
Einige Male wenigstens, damit das Kind sehen kann, ah, die gibt es noch, die sind noch da, die sind nicht einfach plötzlich verschwunden.
Ein Prozess, den Martina Tietjen schon einmal mitgemacht hat.
Und das war für uns ganz schrecklich. Nicht nur für uns, sondern auch für die neuen Eltern und auch für das kleine Mädchen. Aber bei dem, was halt hinterher rausgekommen ist, dass wir uns heute noch treffen können, regelmäßig sehen, die Kleine zu ihren neuen Eltern sagt, ich möchte zu Tina und Ingo und dann kommen sie zu uns, dann machen wir ein Date und sie will jetzt auch schon mal wieder bei uns schlafen. Und wie gesagt, jetzt bin ich Patentante. Also es hat sich gelohnt.
Hier in Bremen wird zudem besonders darauf geachtet, dass wichtige Alltagsstrukturen erhalten bleiben. Nach Möglichkeit soll ein Wechsel von Kindergarten oder Schule verhindert werden. Am wichtigsten aber ist, der Kontakt zu den leiblichen Eltern soll nicht abreißen. Janine Habbe.
Da ist es oft leichter, wenn die Kinder dann gemerkt haben, nach einigen Wochen, aber ich sehe meine Eltern ja jede Woche wieder. Das kann man 6- oder 7-Jährigen schon ganz gut erklären. Bei kleineren Kindern müssen das erfahren. Ich sehe Mama immer wieder.
Zurück im Süden Brandenburgs. In der Küche von Sarah und ihrer Pflegefamilie hängt ein Bild, das sie ihrer Pflegemutter vor Jahren geschenkt hat. Eine liebevoll mit Filzstiften gemalte Kinderzeichnung. Darauf ein Gedicht.
Du bist mein Sternchen, alles Gute zum Muttertag. Alle Blumen blühen heute nur für dich. Liebste Mami, ich und alle Leute denken nur an dich. Ich hab dich so lieb.
Also das hat sie, wenn sie auch nicht sagen konnte damals, dass sie mich lieb hat oder so, aber sie hat viel in Bilder gesteckt oder in Briefe gesteckt, ne, und hat so ihre Art gefunden, mir das zu sagen.
Der Kontakt von Sarah zu ihrer leiblichen Mutter ist momentan nicht besonders gut. Das schmerzt. Sarah hat inzwischen einen wichtigen Schritt gemacht. Ist aus ihrem Pflegeelternhaus ausgezogen, macht eine Lehre zur Gärtnerin in Sachsen-Anhalt.
Ein Feature von Johannes Nichelmann. Gesprochen hat der Autor. Das waren die Zeitfragen Politik und Soziales für heute. Direkt im Anschluss geht es hier weiter mit den Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Nachrichten für Kinder.
Etwa 500 Wölfe leben zurzeit in Deutschland. Einigen Menschen macht das Angst. Aber
seit über 20 Jahren leben in Deutschland wieder Wölfe. Und in dieser Zeit kam es in Deutschland zu keinem einzigen Wolf-Mensch-Kontakt, in dem ein Mensch aktiv von einem Wolf angegriffen worden wäre,
sagt Beate Jessel vom Bundesnaturschutzamt. Trotzdem haben die Politiker im Bundestag heute darüber beraten, wie man die Ausbreitung der Wölfe kontrollieren kann. Denn auch wenn sie Menschen nichts tun, dann reißen sie doch immer wieder Schafe und Rinder. Und das kostet die Bauern, denen die Tiere gehören, viel Geld. Deshalb wollen einige Politiker, dass Wölfe wieder gejagt werden dürfen. Andere sagen aber, besser wäre es, die Schaf- und Kuhherden auf den Weiden besser vor Wölfen zu schützen. Zum Beispiel mit Elektrozäunen.
Der Kakadu ist gern im Freien. Besonders heute. Es soll schneien.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Oma lieb, Opa, sie sind ein verliebtes Paar. Opa lieb, Oma, immer noch.
Ja! Ja, herzlich willkommen zum Kakadu mit Patricia. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Entdeckertag. Oma liebt Opapa, singt Rolf Zukowski, und wir lieben Oma und Opa auch. Und darum geht's auch heute im Kakadu, um die Omas und die Opas, die Großeltern. So heißen die ja nicht, weil die besonders groß sind oder so, sondern weil's die Eltern der Eltern sind, die Elterneltern sozusagen. Aber das würde ja auch merkwürdig klingen, also sagen wir
Oma, Omi,
Opa,
Opi,
Großvater,
Großi,
Großmutter,
Omimi,
Opipi,
Großväterchen,
Oma,
Opi,
Oma,
Opa.
Genau, Oma und Opa. Früher war das ja ganz normal, dass Mama, Papa, Oma, Opa und die Kinder alle unter einem Dach lebten und sich auch die Großeltern um die Enkel kümmerten. Heute ist das ja oft ganz anders. Meistens wohnen nicht mehr alle zusammen, sondern oft sogar in unterschiedlichen Städten und man besucht sich dann zu Festen oder in den Ferien. Außerdem sind Omas und Opas heutzutage auf eine Art vielleicht sogar viel jünger als früher, also gar nicht nur so vom Alter her, sondern eher in dem, was sie machen. Reisen, unterwegs sein. Und wir fragen heute mal nach, wie das Verhältnis zwischen Enkeln und Großeltern ist. Wie viel Zeit sie gemeinsam verbringen und was die Enkel, also ihr, über eure Omas und Opas denkt. Und umgekehrt.
Und was ist die Uroma in der Familie? Die gibt es doch auch noch.
Das ist auch eine Oma, aber deren Enkelkinder haben inzwischen Kinder bekommen und dann ist sie gleichzeitig Mutter, Oma und Uroma.
Und der Opa ist Vater, Opa und Uropa? Und wann ist man Ururopa und Ururoma?
Also Ururopa ist man, wenn der Vater des Vaters des Vaters...
Oh Mann, ist das kompliziert. Bitte, lass uns nur von Omas und Opas erzählen.
Ich habe noch zwei Omas und einen Opa. Zu meiner einen Oma sage ich Ömchen und zu der anderen sage ich Oma.
Also ich habe noch zwei Omas und einen Opa und eine Uroma.
Unsere Uroma wird jetzt 91.
Ich habe nur noch eine Oma.
Ich sage zu meiner Oma Mena.
Mena, weil es die Abkürzung von Magdalena ist.
Meine Oma mag nicht so gern, wenn wir zu ihr Oma sagen.
Viele Omas und Opas begeistern sich für alles, was ihre Enkelkinder so machen. Es spielt keine Rolle, wenn der Schuss aufs Fußballtor daneben geht, der Klaviervortrag nicht fehlerfrei war oder der Tanz irgendwie schief aussah. Großeltern klatschen immer. Na, fast immer.
Unsere Großeltern haben immer so ein Alter und dann sind sie ihr ganzes Leben lang dieses eine Alter und werden auch irgendwie nicht älter. Unser Uropa war 86. Und war immer 86 und dann haben wir erfahren, als er gestorben ist, war er dann wirklich 86 und vorher war er irgendwie immer nur so jünger und für uns dann immer so 86. Wir haben in unserer Familie ein Oma und Opa-Paar mehr als die meisten anderen Kinder, weil unsere Omas und Opas so weit weg wohnen. Es gibt eine ältere Dame, die ist sehr nett und die kommt dann immer manchmal zu uns und das ist eigentlich unsere Nennoma. Also wir nennen sie Oma und unser Opa, den nennen wir auch Opa. Das sind unsere gedanklichen Omas und Opas.
Deutschlandweit gibt es sogar einen Großelterndienst. Da melden sich Omas oder Opas, die gern Zeit verbringen möchten mit Kindern, die keine Großeltern haben oder deren Omas und Opas ganz weit weg wohnen. Das sind dann die Wunsch-Omas oder Wunsch-Opas.
Ich bin Ursula Walz, 79 Jahre alt und lebe in Berlin alleine. Ich habe drei Töchter, fünf Enkelkinder und ein Urenkelkind. Und da ich sehr, sehr gerne mit den Kindern zusammen bin, habe ich mich bei den Großelterndienst gemeldet und ein Wunschenkelkind bekommen. Das ist die Paula. Die war 7 Jahre alt und betreue sie jetzt schon 3,5 Jahre. Und wir haben viel Spaß miteinander. Ich hole sie von der Schule ab, dann spielen wir was oder wir machen Blödsinn oder ich lese vor. Paula nennt mich beim Vornamen. Sie liebt vor allem meine Pfannkuchen, Eierkuchen sagt man in Berlin. Ich mache so ganz hauchdünne Eierkuchen und die Mama hat die schon ein paar Mal probiert, kriegt sie aber nicht hin. Und wenn wir Zeit haben, dann machen wir also Eierkuchen und das ist immer der Höhepunkt. Ja, es gab schon mal einen Konflikt. Paula wird dann leicht zornig und dann habe ich sie einfach links liegen lassen, bis sie sich wieder beruhigt hatte und dann haben wir drüber gesprochen.
Ursula Walz ist seit ihrem 50. Lebensjahr Oma. Und das heißt für sie?
Ich habe gelernt, jung zu bleiben und aktiv zu bleiben.
Eine Wunsch-Oma kann man sich aussuchen. Die richtigen Omas und Opas jedoch muss man so nehmen, wie sie sind. Es kann sein, dass sie eigenwillig sind oder sehr gutmütig, vergesslich oder nur mit sich beschäftigt, viel auf Reisen oder pausenlos beim Arzt. Und manchmal haben sie ganz unterschiedliche Meinungen.
Opa ist sehr gemütlich und der macht immer auch viel mit uns. Also beim Autofahren, der Oma ist es, wir brauchen keine Kindersitze und die schnallt sich auch immer schon ab, bevor er das Auto angehalten hat. Und Opa ist da mal so ganz, ihr braucht noch Kindersitze und anschnallen ist sehr, sehr wichtig. Er ist immer der, der sich um die Sicherheit kümmert und unsere Oma. Ist es nicht Wurst, aber es ist halt, das ist nicht so wichtig für sie.
Die Omas sind nicht immer nett. Als ich ganz, ganz klein war, mochte ich nur die eine Oma so richtig gerne, weil ich eine Sache hatte, die ich einfach nicht mochte an der einen Oma. Und da hat mich die eine Oma immer Bengel genannt. Und das fand ich so fies. Egal, ob wir bei der übernachtet haben oder einfach nur bei der zu Besuch waren, habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Ich war der Engel und sie war der Bengel, weil Marie war ein kleiner Teufel, die hat mich immer gebissen und war sehr wild und deswegen wurde sie Bengel genannt.
Das fand ich total doof.
Als sie das allererste Mal alleine bei Oma und Opa übernachtet haben, gab es erstmal einen Riesenzoff, weil wir unterschiedlicher Meinung waren, Lene und ich. Ich wollte auch auf einer Matratze schlafen, aber ich musste in einem Gitterbettchen schlafen, weil wir keine Matratzen mehr hatten. Ich war da auch noch klein. Aber da gab es wirklich eine riesenlange Diskussion und es war wirklich schlimm.
Dabei hatten sich die Großeltern die erste Übernachtung mit ihren Enkeltöchtern sicher anders vorgestellt, irgendwie friedvoller. An einen richtigen Streit kann sich Ole mit seiner Oma, die in Bochum lebt, nicht erinnern. Dabei spricht er jeden Tag mit ihr.
Ich lese ihm, da ich ja nun weit weg wohne, jeden Abend die Gute-Nacht-Geschichte vor, am Telefon. Wenn er ins Bett gegangen ist, ruft er mich an und dann lesen wir jeweils ein Kapitel eines Buches. Manchmal habe ich irgendwie so ein Gefühl, als wenn er gar nicht mehr zuhört und dann frage ich, bist du noch wach? Aber so im Großen und Ganzen verabschieden wir uns dann, wenn das Kapitel zu Ende ist.
Eigentlich könnte man ja auch skypen.
Als er so zu sprechen anfing, haben wir sehr oft geskypt. Da fand er das sehr spannend und dann war das plötzlich nicht mehr interessant. Und jetzt machen wir es am Telefon. Wir lesen zurzeit von Rüdiger Bertram Die Jagd nach dem Geisterdieb. Das fährt morgen mit mir nach Bochum und morgen Abend lesen wir das nächste Kapitel.
Aber noch ist die Oma in Berlin.
Wir haben uns gestern gemeinsam auf seine Englischarbeit vorbereitet, die er heute geschrieben hat. Und ich finde es schon sehr interessant.
Ich gehe oft zu meiner Oma, wenn ich Weihnachtsgeschenke häkel oder stricke, weil die kann super gut häkeln und stricken. Wenn ich irgendwie Tipps brauche, dann gehe ich immer zu ihr.
Mit Oma und Opa, die in Berlin wohnen, da gehen wir manchmal in Museen.
Schaut man sich Gemälde aus früheren Zeiten an, dann sieht man oft grauhaarige und gebeugte Großeltern, die für uns altmodisch gekleidet sind, ihren Enkelkindern aber aufmerksam zuhören, ihnen Märchen vorlesen oder beim Spielen zusehen. Im Vergleich dazu sitzen die Omas von heute nicht mehr im Lehnstuhl und stricken. Sie sind viel fitter, sie gehen in Sprach- oder Tanzkurse, engagieren sich in Hilfsorganisationen, helfen ehrenamtlich oder treiben Sport. Aber natürlich erzählen sie auch gern von ihrer Kindheit. Ole zum Beispiel weiß ganz genau, womit seine Oma gespielt hat.
Ich würde sagen, draußen mit Stöckern im Wald.
Da hast du recht. Mein Bruder und ich, wir sind aufgewachsen im Braunkohlengebiet bei Köln, in einem Abraumgebiet. Das heißt, wir konnten spielen, so viel wir wollten. Es interessierte sich niemand für diese Gegend mehr. Und das war unsere Wildnis. Wir kannten das nicht, drinnen zu spielen. Wir waren nur draußen, das ganze Jahr.
Manchmal jedoch muss man sich auch von Oma oder Opa für immer verabschieden. Und das ist nicht leicht.
Ich habe meinen Opa noch ganz lang kennengelernt. Der ist erst vor 3 Jahren gestorben. Ja. Als mein Opa gestorben ist, war es sehr traurig, weil er war immer sehr nett. Wir waren bei der Beerdigung von meinem Opa dabei. Es war traurig, aber wir haben auch schöne Sachen gemacht. Wir sind zum Beispiel essen gegangen und wir waren richtig viele Leute und die ganzen Geschwister, weil die waren 7 Geschwister. Mein Opa hatte richtig viele Freunde, weil er immer allen geholfen hat.
Ich kann eigentlich machen, was ich will bei meiner einen Oma. Nur manchmal sagt sie dann auch, das reicht jetzt.
Wir sind beide, vor allem Marie, ist schwierig beim Essen. Mama und Papa nehmen darauf Rücksicht, aber nicht so dolle Rücksicht wie unsere eine Oma. Marie kriegt dann immer ein extra Gericht und ich krieg auch immer Suppe, weil ich liebe Suppe, so Nudelsuppe. Und Marie kriegt immer eine andere Soße oder ein ganz anderes Gericht.
Ich bin lieber alleine bei meiner Oma, weil mein Bruder möchte dann halt die Oma für sich alleine haben oder mit ihr Auto spielen oder so. Und ich möchte halt lieber mit ihr zum Beispiel einen Tanz einstudieren oder so und sie dann für mich alleine haben.
Ich habe sie alle gleich lieb, alle Oma und Opas.
Auf Oma, Opa, Enkel, Entdeckungstour war Kakadu-Autorin Karin Hahn. So, und einen habe ich auch noch, ein Klassiker. Oma und Opa sitzen auf dem Sofa. Sofa kracht, Opa lacht. Oma schrie, au mein Knie. Ja, und noch ein. Was haben Oma und Opa mit Tomatensauce und Leopard zu tun, na? Sie verstecken sich darin. Oma-Tensauce und Leopard. Ha, ha, ha. Das war's für heute. Die nächste Kakadu-Ausgabe, die gibt es am Sonntagmorgen